da es ja doch im Schnitt immer jährlich ist, mal wieder mich zu beziehen auf ein Thema, das die evangelische Gesellschaft als Jahresthema hat. Mit Gott per Du. Ich habe euch mal das aktuelle Magazin Licht und Leben mitgebracht. Das hat einen doppelten Effekt. Zum einen könnte da eine Inspiration zum Thema des Betens sein, denn das ist nach meiner Beobachtung ein völlig verkanntes Phänomen. Ein Phänomen, das einzigartig ist, außer noch im Judentum, weil es derselbe Gott ist. Ja, wir singen immer wieder von, du bist zum Beispiel jetzt, du bist ein Gott, der redet. Eigentlich müsste man sagen, du bist der Gott, der redet, ja? Du bist der Gott, der hört. Das kommt aus der Logik, weil es eben früher in dem Verständnis der Menschen viele Götter gab. Und da gab es einen Gott für Wetter und einen Gott für den Krieg und einen Gott für die Stadt und so viele Länder, ja? Als seien die Götter gebunden an bestimmte Formen, Größen, Kompetenzen. Und deswegen sagt man, okay, und die Kompetenz unseres Gottes. Und dann zählt man auf, du bist ein Gott der Liebe. Nee, es ist der Gott der Liebe, ja? Und es ist zugleich meines Erachtens das Phänomen schlechthin, dass man mit Gott per Du sein darf. Ich weiß nicht, ich durfte immer meine Eltern duzen, aber es gab ja wohl Zeiten, Renaissance oder was, ja, wo man dann noch Eltern siezte und so. Das ist schon ein Phänomen, dass der Herr aller Herren persönlich angesprochen werden darf. Und das ist das Thema der EG in diesem Jahr. Und darum habe ich gedacht, warum sollt ihr nicht davon profitieren, auch wenn ihr keine EGler seid? Ist ja nicht ganz so schlimm. Ne? Schön, dass ihr lacht. Ich bin Nils Langberg, Regionalleiter der Evangelischen Gesellschaft, war Pastor bis 2015 in Herne, lebe auch noch in Herne mit meiner Familie, zusammen mit meiner Frau, die 3 Kinder hat. Und darum hat die heute Muttertag. Ich habe auch 3 Kinder. Und trotz aller mathematischen Lösungen, wir sind nicht auf 6 gekommen, sondern es bleiben 3 Kinder. So, und jetzt dürft ihr weiter rätseln, wie das geht. Ja, der Älteste ist gerade ausgezogen, was ist das gerade? Ist jetzt schon 1,5 Jahre, ist jetzt volljährig geworden, lebt im Sauerland, in meinem Heimatort, in der Nähe meiner Verwandtschaft und wird jetzt gerade Tischler. Und die Mädels 13 und bald 11 und 10, also 13 und 10, die leben noch bei uns und sind jetzt gerade in Herne im Gottesdienst. Ja, danke, dass du gerade gefragt hast, was ist deine Sehnsucht? Ich weiß nicht, was deine Sehnsucht ist. Und in der Tat kann es sein, wenn ihr diese Frage hört, dass ihr nicht sofort darauf antworten könnt. Das ist auch nicht so schlimm. Ich habe einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht, die euch entweder anregen zu verstehen, ah ja, in solchen Sehnsüchten können andere unterwegs sein. Vielleicht merkt ihr, ah ja, genau, da sind die Dinge. Und ich zähle euch mal ein paar Sachen auf, worin eine Sehnsucht bestehen kann. Zum Beispiel, dass du dich danach sehnst, deine Ehe werde gerettet. Das ist irgendwie noch, dass man die Kurve noch kriegt. Oder die Sehnsucht nach schmerzfreien Nächten. Ich hatte bei mir in der Gemeinde eine Dame, die ist jetzt schon im Himmel, die sagt, jede Nacht Krämpfe in den Waden. Wenn ich mal einen Krampf habe, weiß ich, das ist schon wirklich schlimm. Jede Nacht. Und sie weinte jede Nacht und bat Gott, dass sie mal eine schmerzfreie Nacht hätte. Vielleicht ist es die Sehnsucht nach innerer Ruhe. Ich kenne mehrere Leute, die schlecht schlafen, weil sie innerlich unruhig sind. Aus welchen Motiven, welchen Gründen, welchen Hintergründen, ist völlig unbedeutend jetzt in dieser Sache. Nur einfach mal, dass sie das verstehen. Eine Sehnsucht, keine Schuld mehr zu haben. Endlich wieder bei der schwarzen Null zu sein oder vielleicht sogar mal was ansparen zu können. Eine Sehnsucht nach Frieden und vielleicht nicht nur der große, ferne Frieden, den wir uns für den Ost oder für irgendwelche Nationen, für Ukraine wünschen oder so, sondern Frieden in der Ehe, Friede mit den Nachbarn, Frieden in der eigenen Familie, dass man Frieden hätte. Also nicht nur ein Stillstand von nicht mehr anschreien und nicht mehr beleidigen, sondern ein Frieden. Es gibt Christen, ja, in unseren Gemeinden, die sehnen sich nach Frieden. Die meisten wissen es nicht, weil man das sich vielleicht dafür schämt, das zu erzählen. Es ist eine Sehnsucht nach Anerkennung. Eine Sehnsucht, andere würden mich sehen. Die würden überhaupt merken, dass es mich gibt. Dass mein Wort was gilt, dass man mir zuhört, dass man sich für das interessiert, was ich sage oder so. Vielleicht ist es die Sehnsucht nach Wertschätzung, das geht in die vergleichbare Richtung. dass das, was ich kann oder auch nicht kann, trotzdem gewertschätzt wird, dass ich trotzdem erlebe, dass man mich wertschätzt. Wer ist es die Sehnsucht nach Einfluss, dass man etwas verändern könnte? Es ist eins der mühseligsten Dinge im Leben. Eins, es gibt viele mühselige, aber eins ist, dass du den Eindruck hast, es ist egal, was ich tue, ich kann nichts verändern. Im Beruf ist es so, man kämpft gegen Windmühlen oder man versucht, irgendwelche Dinge zu verändern, aber man hat keinen Einfluss. Und die Sehnsucht ist, dass ich doch was beeinflussen könnte. Die Sehnsucht nach Sicherheit. Ich weiß nicht, was deine Sehnsucht ist. Ich werde euch heute in eine Biografie mitnehmen. Interessanterweise, ich habe nicht vorher darüber nachgedacht, als du mich fragtest, es ist heute Muttertag und es passt. Das war nicht geplant, aber wie schön. Gott plant mehr und schneller, als ich gucken kann. Wir schauen heute mal in die Biografie einer Mutter. Das ist genial. Und das, was wir in ihrem Leben sehen, könnt ihr adaptieren. Das ist das Schöne, dass die Prinzipien Gottes sind immer übertragbar. Sie waren schon vor tausenden von Jahren übertragbar in die Gesellschaften von Menschen, in denen sie lebten. Sie sind heute adaptierbar und sie werden für unsere Enkel adaptierbar sein. Und sie sind unabhängig, ob wir im reichen Mitteleuropa leben oder bei den Inuit oder in Asien oder sonst wo, sind die Prinzipien gleich anzuwenden. Und darum können wir uns diese Biografie anschauen. Wenn du eine Sehnsucht hast, wirst du das vielleicht entweder noch nicht wissen, dann ist es schön, weil du dich ja vielleicht ganz glücklich fühlst. Und wenn du denkst, ja, da gibt es schon Dinge, dann kannst du auch gucken, wie du das für dich gebrauchen kannst. Meistens ist es so, wenn die Sehnsucht sehr stark ist, wissen mindestens die anderen das. Entweder weil du doch viel häufiger darüber redest, als du denkst, ja, oder weil dein Verhalten dich dazu bringt. Also Beispiel, wenn ich immer Anerkennung möchte, wenn das meine Sehnsucht ist, manchmal sind gerade die Menschen, die so eine Sehnsucht nach Anerkennung haben, außerordentlich anstrengend, weil sie so viel Anerkennung erarbeiten wollen. Ja, und dann hält man sich noch mehr von denen fern oder so. Also es gibt, das ist jetzt nur ein Beispiel, es gibt natürlich Sehnsüchte oder die Sehnsucht, die uns eigentlich bewegt, prägt unser Leben. Wir schauen rein in eine Biografie, nämlich im Buch Samuel, 1. Samuel. Und da dieser Abschnitt relativ lang ist, müssen wir den auch nicht in einem Rutsch jetzt gelesen haben, sondern wir gehen den mal Stück für Stück durch, wie sich die Ereignisse darstellen. Dort heißt es in 1. Samuel 1, Altes Testament, relativ weit vorne, da war ein Mann von Ramathaim Zophim vom Gebirge Ephraim, der hieß Elkana. Er hatte zwei Frauen. Das war jetzt kein glücklicher Zustand, aber es ist, wie es ist. Er hatte zwei Frauen. Die eine hieß Hanna, die andere Penina. Penina hatte Kinder und Hanna hatte keine Kinder. Muttertag. Dieser Mann, Elkana, ging jährlich von seiner Stadt nach Silo hinauf, um vor dem Herrn Zebaoth anzubeten und zu opfern. Ich glaube, da habe ich ein Bild für euch. Ein kleines Modell, wie damals die Stiftshütte, das war der Vorgänger vom Tempel, wieder aufgebaut war und so weiter. Dieser Mann ging jährlich von seiner Stadt nach Silo, da stand dieses Zelt, diese Zelt der Begegnung, um vor dem Herrn Zebaoth anzubeten und zu opfern. Dort waren auch Hophni und Pinas, die beiden Söhne Elis, er war der Priester des Herrn. An dem Tag, als Elkana opferte, gab er auch seiner Frau Penina und all ihren Söhnen und Töchtern Stücke vom Opferfleisch. Hanna gab er sogar das Doppelte, denn er hatte Hanna lieb. Aber der Herr hatte ihren Leib verschlossen. Ihre Widersacherin betrübte und reizte Hanna sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Und so ging es alle Jahre, wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzogen, betrübte die eine Frau die andere. Und dann weinte Hanna und aß nichts. Wir waren 13 Jahre kinderlos, habe ich schon mal erwähnt. Wir wussten nicht, dass wir irgendwann nochmal Kinder bekommen würden. Wir haben viel geweint, vor allem meine Frau. Und es ist nur ein Beispiel für die Sehnsüchte von Menschen. Wir schauen jetzt in die Biografie einer Kinderlosen. Und was sie dann auch noch in ihrer Not, vielleicht eben die Not eigentlich noch verdoppelt oder verdreifacht oder eigentlich schier unerträglich macht. Ob sie selber so besonders großartig gottesfürchtig war, sie lebte jedenfalls als Jüdin mit einem jüdischen Mann. Sie ging den Riten nach, jedes Jahr ging sie zum Tempel, wie es gewohnt war oder wie das Gesetz ihnen dies auch vorschrieb. Und sie gingen dort und Anbetung hatte mit Essen und Trinken zu tun, mit Feiern. Dann wurde von dem Opferfleisch ein Teil dem Priester gegeben. Das wurde dann verbrannt und da mit Gott gedient. Die Priester bekamen ein Teil und ein Teil bekam die Familie und dann wurde gegessen und getrunken. Das müssen tolle Feste gewesen sein. Aber was nützt so ein Fest vor Gott, wenn du entmutigt bist und dann auch aus der eigenen Familie, in diesem Fall von der eigenen Familie, in dem wundesten Punkt, den diese Frau offensichtlich hatte. Und ich habe mich natürlich gefragt, Anbetung in einer belastenden Situation, ist das überhaupt denkbar? Wenn ich nicht weiter zapp für mich, ne? Wenn ihr merkt, da hinten, hier, Dankeschön, danke. Ist Anbetung in einer belastenden Situation überhaupt denkbar? Ich möchte euch mit dieser Überlegung eigentlich diesen Gedanken mal mitgeben. Wir haben vorhin ein schönes Lied gesungen von Gott ist unser Glücklichmacher und Freudenspender und ta-ta-ta-ta. Und wir haben ein bestimmtes Bild von Gott. Und wir haben eine bestimmte Vorstellung auch vom Gebet. Und ich möchte heute mindestens einen Aspekt aufzeigen, den man selten hört. Hoffentlich kennt ihr den schon längst und sagt, Nils, nichts Neues unter der Sonne, dann freue ich mich für euch. Aber dann ist es ja auch gut, wenn man es trotzdem nochmal vertieft. Aber vielleicht eröffnet es euch einen Horizont des Betens und der Beziehung zu Gott, mit dem wir per Du sein dürfen, auf eine Weise, wie wir sonst nie über Gebet nachdenken. Was es heißt, mit Gott reden zu dürfen, mit unserer Not. Wir haben gerade um Heilung gebeten, um Wunder gebeten und so, ja? Und was ist, wenn diese Not in unserem Leben nicht so gelöst wird, obwohl wir gebetet haben, wie wir es gebetet haben? Und die Gebete nicht so kommen, wie sie kommen? Was ist dann los? Was ist Gottes Idee dahinter? Ist Anbetung in einer belasteten Situation denkbar? Und das in dem Fall ja jetzt über Jahre und über Jahre. Und es ändert sich nichts. Diese Hanna war ja jedes Jahr dort und betete zu Gott und hatte Anbetungsgottesdienste mit ihrer ganzen Familie. Elkanas Charakter, ihr Ehemann ist, das kann man nicht so ganz deuten. Ich glaube, also er hatte seine Frau lieb. Das ist schon mal erkennbar, das wird extra erwähnt. Sie bekommt dann doppelt so viel Essen. Er scheint vielleicht auch ein bisschen schelmisch zu sein. Einen gewissen Humor, den man vielleicht auch wegstecken muss. Keine Ahnung. Ich lese euch mal. Es heißt nämlich einerseits so, dass er ja mit seiner Frau dort war. Elkana hatte seine Hanna auch lieb. Und hat sie jetzt auch nicht verachtet, weil sie kinderlos war und er vielleicht sich denkt, unfähige Frau oder was, ne? Früher hat man ja oft gedacht, die Frauen seien an allem schuld und so. Elkana, ihr Mann, sagte dann zu ihr, Hanna, warum weinst du? Das ist schon irgendwie auch, wir wollen es nicht zu sehr deuten, ja. Warum weinst du, warum isst du nicht? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr als 10 Söhne? Puh, okay. Wollen wir mal glauben, er sei ein Schelm, ja. Er kannte seine Frau. Jedenfalls an diesem Tag, in diesem Setting, ich weiß nicht, ob er auch jedes Jahr diesen Satz gebracht hat oder ob das nur in dieser einen Szene, in diesem Jahr jetzt, auf den unser Historiker hier sich bezieht, Hanna verlässt diese Feier. Sie scheint sich durchzuhalten. Ja? Und manchmal kann man das, manchmal muss man raus aus dem System und manchmal kommt man nicht raus aus dem Elend, in dem man steckt. Ja? Sie kann jetzt gerade raus, sie schafft sich zumindest einen Moment und da macht Hanna etwas, was uns allen auch zur Verfügung steht. Hanna sucht ganz persönlich Gottes Nähe. In der damaligen Kultur waren die Menschen in einem Hausstand in aller Regel mit demselben Gott verbunden wie der Hausherr. Also wenn der Vater bestimmter Religion einem Gott folgte, dann war die Frau, ging die automatisch mit und vertraute darauf, dass die Einschätzung des Mannes gut ist. Und wenn man Sklaven oder so hatte, dann gingen die diesen Weg mit. Und ich finde es so schön, im Judentum konnten auch Frauen selber gläubig sein. Und auch eine Hanna war eine ganz eigenständige Glaube. Also die Juden sind genauso selber eigenständig gläubig. In den anderen Kulturen ist das nicht so selbstverständlich. Aber Hanna war eben selber auch gottesfürchtig. Sie sucht ganz persönlich Gottes Nähe und Hanna sucht Gottes ganz persönliche Nähe. Merkt ihr dieses Wortspiel? Das ist bewusst, habe ich beide Sätze mal aufgeschrieben. Sie sucht auch selber Gottes Nähe. Das bedeutet ja nicht nur, dass sie zu ihm kommt, sondern sie geht davon aus, dass Gott auch zu ihr kommt, ihre Nähe will. Also sie verlässt diese Feier. Ich weiß nicht, ob ihr das vorhin gesehen habt, man konnte eben dann da um dieses Zelt herum, da wo geopfert wurde, also Zelt der Begegnung, gab es dann eben auch Tische, wo man dann essen und trinken konnte und feiern konnte und so, da war immer Tamtam. Und dann heißt es in 1. Samuel 1, Vers 9 bis 11, da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Eli aber, der Priester, der saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn, also muss eine Stiftshütte stehen. Sie war von Herzen betrübt und sie betete zum Herrn und weinte sehr und sie gelobte dann ein Gelübde und sagte, Herr Zebaut, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich denken und deine Magd nicht vergessen und wirst du deiner Magd einen Sohn gebären, dann will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang, ich werde auch kein Schermesser an sein Haar legen. Und sie betete lange, also scheint nur ein Auszug ja, der Wesentliche, weil es das Gelübde ist, ja, ist hier zitiert. Sie scheint lange gebetet zu haben vor dem Herrn und Eli achtete auf ihren Mund. Ah, ich habe schon so weit gelesen, da kommen wir gleich noch. Also sie betete lange. Seht ihr, Hanna gießt ihre Verzweiflung in die Worte ihres Herzens. Wir dürfen formulierte Gebete nutzen. Viele freuen sich über Psalmen und manchmal sind Psalmen gute Trost- und Hilfsgebete. Hanna gießt die Worte ihres Herzens in ihre Verzweiflung, die Worte ihres Herzens. Und wir dürfen mit Gott so reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Und wir dürfen Gott das sagen, was uns wichtig ist. Und es muss nicht irgendwelchen Regeln und irgendwelchen Systemen und irgendwelchen Richtigkeiten folgen. Sondern Gott interessiert sich für unser Herz, für unsere Sehnsucht. Das ist sein Interesse. Und ich werde es euch gleich beweisen. Kommt noch, ich muss schon ein bisschen euch schon mal neugierig. Ich werde es euch beweisen. Es ist kein frommes Geschwätz. Vorher passiert aber noch etwas, was ihr vielleicht noch nicht festgestellt habt. Sie hat nämlich hier in ihrem Gebet einen Namen verwandt, der hier zum allerersten Mal in der Bibel überhaupt vorkommt. Im Bericht wurde einmal kurz erwähnt, dass Elkana, wenn er zum Tempel ging, zur Stiftshütte ging und zu Opfern, dort opferte vor dem Herrn der Heerschare, vor dem Herrn Zebaoth. Das wird einmal erwähnt. Aber es gibt in der Bibel bis dahin, bis zum 1. Samuel Kapitel 1, Vers 11, verwendet niemand diesen Titel Gottes. Und Hanna ist die Erste, die den verwendet. Und warum ist das interessant? Sie betet zum Herrn der Heerscharen. Ich werde das nachher erklären, was das Besondere daran ist. Aber ihr könnt uns ein bisschen erahnen, ich weiß nicht, ob ihr diesen Begriff kennt, Herr der Heerscharen. Es ist der Begriff dessen darüber, ja, ich erzähle es euch jetzt schon, es ist der Herr der die Mächte, die ihm zur Verfügung stehen, der die Diener Gottes, die Bibel schreibt, dass es Millionen und Milliarden sein sollen, an Engeln, die ihm dienen, über die er Herr ist. Und sie sagt, ich bete zu dem Herrn der Heerscharen, der die größte Macht, das größte Heer dieser Welt hat. Die Engel, die Geister, die zu Gott gehören. Ich bete zu dem, der kann, dem alle Macht gehört. Und sie ist die Erste, diese verzweifelte Frau. Formuliert, benutzt einen Begriff und ich finde es faszinierend. Gott benutzt ja über 30 Autoren, um dieses ganze Schriftstück Bibel zu schaffen. Über 1500 Jahre lebten diese Autoren, die am Ende dieses Kunstwerk hier, hat Gott am Ende daraus dieses Kunstwerk geschaffen, das wir heute nutzen können. Und die haben sich nicht abgesprochen. Die konnten sich nicht darüber absprechen. Wer benutzt denn als Erstes in einem Zitat den Herr der Heerscharen? Und dieser Begriff kommt in der Bibel auch relativ selten vor. Vor allem im Neuen Testament kommt er ganz, ganz selten vor, nur zweimal. Aber Hanna darf es sein, die Erste, den Gott in diesem Wesenszug, den Gott ausmacht, anspricht. Du bist doch der Gott, der kann. Der alles kann. Als Jesus die Erde verlässt, sagt er,
Ich bin, der alles kann. Mir ist alle Macht gegeben. Wie im Himmel ich die Macht habe ich die Macht auch auf der Erde.
Dein Gebet, dass du zu dem Herrn der Heerscharen schickst, das Gebet deines Herzens kommt vor das Ohr und vor das Herz des Herrn der Heerscharen. Ich weiß nicht, ob das, ich glaube, dass wir das unterschätzen. Bin ich fest davon überzeugt. Wir unterschätzen, dass unser Gebet, dass dein Gebet, und selbst wenn es sich nicht schön anfühlt, sondern schrecklich sich anfühlt, und du den Eindruck hast, deine Gebete seien nicht gehört worden, weil nicht das passiert, was du erbeten hast. Der Heerscharen ist deinem Gebet mit seinem Herzen zugewandt. Jetzt denkst du, okay, das passt vielleicht in eine ganz bestimmte Frömmigkeit, Schwärmerei, was auch immer, theologische Schwärmerei, bla bla, kann ich euch sagen, das ist bla bla. Wenn ihr wollt, müsst ihr nicht. Ich zeige es euch auf, ich kann die Details nicht alle im Detail vorlesen. 1. Könige 8. Es ist quasi dasselbe Gebäude. Hanna ist noch am Tempel, eigentlich die Stiftshütte. Also, der Tempel, der vorläufige Tempel, hatte die gleichen Formen und so weiter mit allerheiligen, heiligen Opferriten und so weiter. Allerdings noch in einem Zelt, konnte abgebaut werden, transportiert werden. Es gibt später den ersten Tempel, den lässt Salomo bauen. Also, später hier nach Samuel, der ist der Sohn später von Hanna, der ist dann derjenige, der den ersten König einsetzt. Saul, der setzt dann noch David ein und von David kommt Salomo. Salomo ist dann, also ein paar Generationen später, der diese Stiftshütte zu einem festen Tempel aufbaut. Und als dieser Tempel eingeweiht wird, betet auch Samuel. König Salomo betet. Generationen später in der steinernen Stiftshütte. Im Tempel. So, und wenn ihr dieses Gebet bei der Einweihung des Tempels lest, dann spricht er davon, er redet in diesem Gebet, bei diesem großen Fest, tausend und abertausend bei diesem Fest, bei der Einweihung des Tempels dabei. Und er sagt, betet zu Gott und sagt, wenn man hier zu diesem Tempel kommt, das wäre 1. Könige 8, Vers 29. Wenn die Menschen hierher kommen, an dieses Gebäude, von dem du sagst, dass dein Name dort wohne, du wollest das Gebet hören, dass dein Knecht an dieser Stätte betet. Und du wollest das Flehen deiner Knechte und deines Volkes Israels hören. Nächstes, Vers 34. Und wenn wir zu dir kommen und unsere Schuld bei dir bekennen und zu dir flehen, dann wollest du hören im Himmel und die Sünde deines Volkes Israels vergeben. Und Vers 38. Und wenn man hier ist, hier sein wird, und bittet und fleht. Und es ist egal, was für ein Mensch, ob es ein Israelit ist oder nicht. Und du wollest es hören im Himmel, an diesem Ort, wo du wohnst. Und Vers 44. Und wenn dein Volk im Kampf gegen deine Feinde auszieht, und wenn du sie senden wirst, und sie werden beten zu dem Herrn nach dieser Stadt, die du dir erwählt hast, so wollest du ihr Gebet und ihr Flehen hören im Himmel und ihn recht schaffen. Und wieder, Vers 46, 48, wenn sie Schuld auf sich geladen haben und wenn sie dann diese Konsequenzen tragen müssen und wenn sie dann gefangen genommen werden und wenn sie umkehren von ihrer Schuld und in dem Land ihrer Gefangenschaft sein werden und wenn sie dann flehen und um Vergebung bitten und wenn sie sagen, wir haben gesündigt und umkehren, dann wollest du, Vers 49, ihr Gebet hören und ihr Flehen hören, hier im Himmel, im Himmel und an diesem Ort deiner Wohnung. Und Vers 52, lass deine Augen offen sein für das Flehen deiner Knechte. Lauter Gebete des Flehens und der Verzweiflung und des Bedarfes. So, ich hole aus. Wir haben doch Zeit, oder? Wir haben immer Zeit. Wenn der Langenberg kommt, müsst ihr immer Zeit mitbringen. So, also, pass auf. Kapitel 9, 1. Könige, Kapitel 9. Salomo hat gebetet. Und dann antwortet Gott auf das Gebet von Salomo. Und jetzt müsst ihr aufpassen, das ist der Kracher. Das ist der Kracher. Gott antwortet: Ich habe dein Gebet und dein Flehen gehört, lieber Salomo, dass du zu mir gefleht hast. Und ich habe auch dieses Haus geheiligt, das du gebaut hast, damit mein Name darin wohne. Und meine Augen und mein Herz sollen jederzeit dort sein. Habt ihr das gehört?
Es ist nicht nur ein Hören. Er sagt, mein Herz wird dort sein. Wisst ihr, das ist Gott. Wenn wir mit Gott per Du sind, wenn wir reden mit Gott, dürfen wir wissen, sein Herz ist den Betern zugewandt. Und das ist zugewandt, egal ob wir das fühlen. Das ist ja das Phänomen. Es geht ja nicht darum, ob ich das fühle, sondern es geht mir mehr um die Tatsache. Bitter ist es, wenn es sich so anfühlt, aber du kannst es nicht wissen. Aber es ist ja hier Zitat, es ist noch nicht mal eine Aussage über Gott, sondern Gott selber wird zitiert. Gott selber lässt sich hier zitieren, sagen, wenn Menschen zu mir flehen werden, ich werde dein Gebet hören, ich werde nicht nur hören, mein Herz ist dabei. Ich musste diesen Exkurs machen, unbedingt, wenn wir uns Hanna anschauen, müssen wir das. Genau, ich glaube, hier habe ich den Text nochmal. Ja? Dann antwortet Gott dem Salomo, mein Auge und mein Herz sollen jederzeit dort sein. Oh, ich bin nicht weitergezappt hier. Da ist es. Kennt sicherlich diese Passage. Das ist mal vertont worden, quasi mutig komme ich vor den Thron, heißt das Lied. Hebräer 4. Hebräer 4, Vers 14 bis 16. Wir haben in Jesus einen Hohepriester, den Sohn Gottes. Der ist schon durch den Himmel geschritten und wir halten an diesem Bekenntnis fest. Wir haben nicht mit Jesus einen Hohepriester, der nicht mitleiden könnte und der nicht mit unserer Schwachheit leiden könnte, sondern in allem wurde er genauso versucht und hatte die gleichen Herausforderungen wie wir. Nicht dieselben, aber die gleichen. Er blieb zum Glück ohne Sünde. Und darum lasst uns mit frohem Vertrauen vor den Thron der Gnade treten, damit wir Barmherzigkeit, Empfang und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir die Hilfe nötig haben. Das ist Altes Testament und Neues Testament. Das ist derselbe Gott. Das ist derselbe Gott, wie er auf Gebete reagiert, derer, die Sehnsüchte haben. Hannas Sehnsucht kann man zweierlei deuten. Das eine ist sicherlich auch das Ende der Erniedrigung. Mutter zu werden, ein Kind bekommen zu dürfen. Es ist schon krass. Also sie gelobt dann Gott und sagt, pass mal auf, wenn das Kind dann entwöhnt ist, wenn es nicht mehr gestillt wird, mich nicht mehr quasi braucht, zumindest rein körperlich so nicht mehr braucht, bin bereit, das Kind dann hier in den Tempel zu bringen. Dann wird das hier großgezogen, wird bei deinen Priestern leben und du darfst dieses Kind für dich gebrauchen, zu deiner Ehre. Wenn ich nur einmal noch Mama sein dürfte. Das andere, und das ist auch etwas, und deswegen können wir das auch diesen geistigen Gedankengang übertragen, es war etwas auch im Judentum, etwas ganz Besonderes, darum Kinder zu haben, nicht um der eigene Ehren willen, sondern auch eine Ehre, das Volk Gottes mit groß werden zu lassen. Weil ein Israelit, ein Jude davon ausgeht, unsere Kinder erziehen wir ja vor dem Angesicht Gottes. Und unsere Gottesfurcht wollen wir unseren Kindern übertragen. Wir gehen davon aus und hoffen, dass unsere Söhne und Töchter diesem Gott auch folgen. Und wenn wir Kinder gebären und wenn wir Kinder großziehen in der Ehrfurcht vor Gott, wird Gottes Volk größer. Und somit wird Gottes Name auf dieser Erde größer. Und Hannah konnte damit ihren Teil geben. Im Neuen Testament kriegen wir mal als eine Adaption, das vertiefen jetzt diese Herausforderung, diesen Text nicht, wo Paulus das mal sagt über Mütter, über Frauen, dass sie dadurch selig werden, dass sie Kinder gebären. Die Logik ist da verknüpfbar aus dem Alten und Neuen Testament. Ja? Das vertiefen wir jetzt nicht, damit es nicht zur Irritation kommt. Aber ihr versteht, also Hannas Sehnsucht war zweigleisig. Das eine ist ihre ganz natürliche menschliche Sehnsucht, wie sich so viele Menschen wünschen, Mensch, wenn ich Kinder haben dürfte oder ein Kind hätte. Und auch die Bereitschaft, es gerne auch Gott zur Verfügung zu stellen, auch wieder loszulassen. Und auch ihr Anteil, der Name Gottes könnte durch sie auch mitgeprägt werden. Der Name Gottes könnte größer werden, dadurch, dass sie die Ehre hätte, auch eine Mutter zu sein und ein Kind im Namen Gottes zu erziehen. Hannah betet und ich gehe nochmal zurück zu 1. Samuel 1. Das heißt, sie betete lange vor dem Herrn und Eli, der hohe Priester, achtete auf ihren Mund, denn Hannah redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich und ihre Stimme war nicht zu hören. Und Eli meinte, sie sei möglicherweise betrunken, die haben ja vorher gegessen, getrunken und entweder trinkst du Wasser, Traubensaft gab es früher nicht, der gärt zu schnell. Also da immer ist so ein bisschen was drin. Ne? Also er hatte vermutet, hätte sie mal ein bisschen schneller trinken sollen, aber nicht so viel. Eli sagt zu ihr, wie lange willst du hier betrunken sein, hier am Tempel, am der Stiftshütte? Gib deinen Wein von dir. Also, ne? Hanna antwortete, nein, mein Herr, ich bin eine traurige Frau. Wein, starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern in meinem Herzen bin ich vor dem Herrn, habe ich mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Und du wolltest deine Magd nicht für eine lose Frau halten, für eine zu unzüchtige Frau. Ich habe mit meinem großen Kummer und meiner Traurigkeit vor Gott geredet. Eli antwortet, dann geh hin. Im Frieden, der Gott Israels wird mit dir sein, wird deine Bitte erfüllen, die du erbeten hast. Und sie sagt, bitte lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Und dann ging die Frau ihres Weges und dann aß sie auch wieder und war nicht mehr traurig. Und wir können dann später lesen in den nächsten Versen, tatsächlich ein Jahr später ist sie schon schwanger und geht ein Jahr später schon mit Elkana nicht mit, weil sie jetzt ein Baby hat, einen Säugling, und sagt, das ist alles viel zu komplex, da jetzt die Reise mitzumachen nach Silo, zu dem Fest. Und Elkana sagt, mach, es ist richtig so. Und da könnt ihr noch kann man weiter nachlesen. Jetzt ist natürlich so, das Schöne ist, Hannah hat quasi in dieser Sache eine gewisse Form von Happy End. Und die Bibel verspricht uns aber nicht, dass es ein Happy End gibt. Und mir geht es in diesem Abschnitt auch nicht daraus. Und es ist auch wichtig, dass wir diesen Zusammenhang, warum uns berichtet wird, nicht lesen als eine Auslegung, wann immer wir nur inbrünstig genug gebetet haben. Und wenn wir vielleicht auch genug geweint haben und genug gelitten haben, wird irgendwann Gott das so erfüllen, wie wir uns das gerne hätten. Darum geht es nicht. Sondern das, was wir hier lernen, ist die Haltung Gottes zum Beter und der Beter zu Gott. Und dass der Beter weiß, es lohnt sich, zu dem Herrn der Heerscharen zu kommen. Das ist das Besondere bei Hannah. Ich finde es interessant, dass sie mit diesem Begriff, dass dieser Begriff in ihrem Zitat, in ihrem Gebet, in ihrem Zitat vorkommt. Dass sie uns nämlich damit lehrt, was ist ihre Erkenntnis, wenn sie zu Gott spricht, unabhängig von ihrem Ehemann, von ihrem gottesfürchtigen Elkana. Sie rechnet damit, dass Gott kann. Und sie rechnet damit, dass Gott will. Der Heerscharen. Wenn wir vor ihm Rechenschaft wenn er der Herr der Herren ist, wenn er der Herr der Heerscharen ist, ist er derjenige, vor dem wir Rechenschaft ablegen, weil er unser Herr ist und vor dem wir alles erwarten. Von Gott zu erbitten ist für Gott keine Unehre. Es gibt manche Christen, habe ich schon zumindest gehört, die sagen, ja, wir sollten nicht viel von Gott erbitten. Wir sollen ihn mehr anbeten. Wisst ihr, dass Erbitten Anbetung ist? Also erbitten nicht, weil Gott wie ein Gebetsautomat wäre, sondern weil wir vergreifen, er ist, der kann und der will. Und sein Herz ist mir zugewandt und darum komme ich mit meiner Not zu ihm. Das hat nämlich etwas mit Demut zu tun, mit Unterordnung. Wenn ich nämlich selber in der Lage bin, jemanden zu bitten, mache ich mich ja von ihm abhängig. Mache ich deutlich, ich brauche dich. Du bist derjenige, dem ich glaube, dass du kannst, und ich komme mit meiner Bitte zu dir, weil ich glaube, dass du auch willst, dass du mir zugewandt bist. Das ist Anbetung. Das ist, sich Gott unterzuordnen. Petrus hat das mal später gesagt. Er sagt, demütigt euch, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft. Das wird ganz gerne aus dem Zusammenhang gerissen. Es wird immer nur ein Teil von diesem Petrus-Wort zitiert. In Wirklichkeit geht es um Demut. Um die Anerkennung, Gott kann und Gott will, denn er ist der Herr der Heerscharen. Was ist deine Sehnsucht? Ich weiß es nicht. Willst du deine Ehe retten? Hast du die Sehnsucht nach weniger Schmerz, nach Erfolg beim Beruf, Anerkennung von Menschen, gehört zu werden? Was wird Gott aus deiner Sehnsucht machen? Zu meinen Gebeten gehört immer mehr, dass ich Jesus bitte, dass er am Ende gut dasteht. Ich möchte, dass am Ende meines Lebens Gott gut dasteht. Ich möchte, dass am Ende meiner Gebete und das, was Gott daraus macht, Gott gut dasteht. Aus Hannas Leben und dem Gebet, das Gott so erhört hat, ist Samuel hervorgegangen. Ein großartiger Kerl. Großartiger. Hat auch seine Schwächen, er war nicht der Messias, ja, aber seine Biografie ist schon auch beeindruckend. Und vorausgegangen ist seine Mama, seine Hannah, mit einer großartigen Haltung Gott gegenüber. und einem großartigen Verständnis von Gott und einem großartigen Verständnis davon, was Beten ist. Beten ist nicht zuerst ein Beten für uns. Beten drückt eigentlich darüber drückt aus, in welcher Haltung du zu Gott stehst. Wenn du etwas ersehnst, darfst du es gerne ersehnen und erbitten. Und es wäre großartig, wenn dein Sehen und Erbitten nicht allein ein Ersehen und Erbitten für dich allein nur ist, damit du gut dastehst und damit du gut wegkommst, sondern dass am Ende die Leute sagen, wow, was muss dieser Christ, diese Christin für einen Gott haben? Was muss das für ein Gott sein? Dass es sich lohnen könnte, zu diesem Gott zu beten. Ich bete mit euch. Lieber Jesus, wir beten, dein Vater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt. Das ist unser Gebet. Wir wollen, dass du am Ende gut dastehst. Wir wollen, dass du als der Heilige bekannt wirst. Du sollst geehrt werden durch unsere Sehnsüchte, durch unser Gebet, durch unsere Abhängigkeit von dir. Lieber Jesus, du hast Nöte und Herausforderungen in unserem Leben zugelassen. Und manche Begründungen können wir nicht verstehen und warum es so ist, wie es ist, können wir nicht verstehen. Aber wir wissen, dass du kannst. Und wenn du Dinge verändern wolltest, würdest du sie dann auch verändern. Und wir wollen in unserer Not und unserer Sehnsucht uns vor allem von dir abhängig machen. Und dir Gutes zutrauen. Und dir alles Gute wünschen. Wir wollen am Ende unsere Not in deine Hände legen und von dir erwarten, dass du daraus Gutes machst, auch zu deiner eigenen Ehre. Und Jesus, wenn du am Ende gut dastehst, dann sollst du die Last meines Lebens mir ruhig auferlegen. Wenn du am Ende gut dastehst, will ich das machen. Ich möchte Nutznießer sein von deiner Ehre, von deiner Herrlichkeit. Danke für Hannah. Danke, dass wir sie heute uns anhören und anschauen konnten am Muttertag. Danke, lieber Jesus, dass wir von Hannah lernen können und von dem, wie sie gebetet hat. Danke, dass du ihre Gebete erhört hast. Wir erfahren nachher nichts mehr über sie, aber wir wissen auch manchmal nicht, was aus unserem Leben geworden wäre, wenn du dich so oder anders entschieden hättest. Jesus, unser Leben gehört dir. Bitte mach du aus unserem Leben Gutes für uns und für dich. Amen.